So, okay, gut. Dann springe ich gleich mal so richtig rein und bleibe bei diesem, greife diesen Gedanken auf. Visionsopfer hat was mit Finanzen zu tun. Und ja, wir leben ja nun mal auch in einem sehr wohlhabenden Land, ist uns vielleicht nicht immer so bewusst. Besonders wenn am Ende vom Geld noch so viel Monat übrig ist, dann hat man nicht unbedingt das Bewusstsein so, dass wir in einem reichen Land leben. Aber ich glaube, wir haben genug Kenntnis von dem, wie Menschen sonst leben in der Welt und wie sich das davon abhebt. Und ich denke, es ist manchmal ganz gut, auch sich immer wieder mal so Gedanken zu machen, auf was kommt es denn eigentlich an? Was ist denn eigentlich das, was guten Reichtum ausmacht? Ich habe das mal ganz bewusst so polarisierend überschrieben, reich werden oder eine Bereicherung sein. Für die, die das noch nicht so mitbekommen haben, Visionssonntag oder Visionsopfer, das haben wir vor einigen Jahren eingeführt, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen ganz bewusst unsere Arbeit voranentwickeln und wir machen uns da ganz viele Gedanken. Wie können wir das machen? Wie können wir das gut machen? Wie können wir unsere Ressourcen auch gut einsetzen, sinnvoll, zielgerichtet einsetzen und nicht einfach nur irgendwie? Und da haben wir uns dann überlegt, so etwas wie einen Visionssonntag zu haben, wo wir die Gedanken, die wir uns gemacht haben, auch öffentlich machen. Und dazu laden wir dann immer zu diesem Visionsopfer ein, wo wir sagen, okay, wir wollen in besonderer Weise nochmal extra investieren, ganz besonders für diese Ausrichtung, die wir für das laufende Jahr dann uns vornehmen wollen. Und ein Kerngedanke dabei ist, dass wir sagen, was uns hilft, in der Ausrichtung klar zu sein, sind Werte. Deswegen haben wir zu unserer Vision, wie wir uns verstehen, Vision beantwortet für uns die Frage, wozu gibt es uns? Haben wir uns Werte erarbeitet, die uns ein Stück weit auch wiedergeben und beschreiben, die Art und Weise, wie wollen wir denn miteinander leben, wie wollen wir miteinander unterwegs sein? Und aus diesem Pool, das liegt übrigens immer hinten aus, da kann man sich auch nochmal mit beschäftigen. Tue ich selber auch immer wieder, auch wenn wir es erarbeitet haben. Aber ich lese das immer wieder mal und lasse mich davon inspirieren. Und jedes Mal merke ich, wie das so wieder so Impulse davon ausgehen, die auch mein eigenes Denken dann wieder bereichern und befruchten. Und dann haben wir uns eben entschieden, dass wir für jedes Jahr, das wir mit dem wir so unterwegs sind, nochmal so Schwerpunkte legen. Und das sind unsere Schwerpunkte in diesem Jahr. Wir sagen, wir wollen nochmal dieses Thema Wir groß machen. Wir wollen, dass das noch auf eine größere Ebene kommt, auf eine stärkere Ebene, wo wir auch spüren, ja, es ist eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig einlädt, sich ermutigt, sich einlädt, sich auf Veränderung einzulassen, über sich hinauszuwachsen, und darüber auch sich zugehörig zu fühlen, zu wissen, ja, hier ist mein Platz, hier ist mein Zuhause, hier bin ich verwurzelt. Und wenn man verwurzelt ist, kann man wachsen. Und das ist uns ganz wichtig. Wir denken, dass liegt so viel Potenzial im Leben, im Herzen von Menschen. Und ich glaube, dass Gott sich wirklich über jeden einzelnen Menschen Gedanken gemacht hat. Und Erlösung, zu verstehen wie Erlösung, ist nicht einfach nur ein Ticket, damit ich in den Himmel komme, sondern Erlösung hat auch das Ziel, das, was Gott sich da so in seiner Weisheit und in seiner grandiosen Liebe ausgedacht hat für jeden Einzelnen, das soll zum Erblühen kommen, das soll zur Entfaltung kommen, wachsen. Deswegen wünschen wir uns eine Gemeinschaft, die einfach das ausstrahlt, die eine Atmosphäre ausstrahlt, eine Einladung zu Veränderung, zu wachsen. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann man das nennen, wie kann man das ausdrücken? Und da kam uns im Gespräch, im Austausch der Gedanke Exzellenz. Exzellenz. Und nun muss man natürlich in Deutschland den Begriff Exzellenz immer ein bisschen erklären, weil Für die, die jetzt nicht mit deutschen Wurzeln aufgewachsen sind, einfach mal zur Erklärung, vielleicht ist euch das schon aufgefallen, aber Deutsche neigen sehr zum Perfektionismus. Und Deutsche und unsere Kultur lebt, ist sehr stark darin, sich über die Leistung, die perfekte Leistung, ich meine, eigentlich will ja jeder Mensch sich auch, möchte gern was tun und dann sehen und ja, das ist gut, was ich da tue. So, es geht nicht nur sich um, darum, sich über die Leistung zu definieren, sondern über die perfekte Leistung. Das ist nochmal ein Unterschied, das ist eine Steigerung. Ja, und deshalb, wenn wir dann jetzt von Exzellenz reden, dann ist das, das ist ein ganz schön schwieriges, kitzliges Thema. Ja, es fordert uns heraus. Und dann haben wir so uns da Gedanken gemacht und nachgeforscht und dann kam uns so eine Erklärung, die wir im Internet gefunden haben, was denn Exzellenz heißt. Exzellenz heißt, oder exzellent bedeutet, wert nachgeahmt zu werden. Und das finden wir einfach einen schönen Gedanken. Ja? Und das würden wir gerne widerspiegeln lassen, das würden wir gerne, dass sich das ausdrückt in allem, was wir tun. Ich habe heute Morgen ein paar Gedanken dazu und lese dazu einen Text aus dem Buch der Sprüche. Und zwar Kapitel 21. Ich lese das aus der Guten Nachricht, die Bibel im heutigen Deutsch. Wasserbäche können wir umleiten. So lenkt der Herr das Herz des Herrschers, wie er will. Jeder Mensch findet sein Tun in Ordnung, der Herr aber prüft die Beweggründe. Tu, was in den Augen des Herrn recht und gut ist, das ist ihm lieber als Opfergaben. Hochmütiger Blick, überheblicher Verstand, einen bösen Menschen erziehen zu wollen, führt zu nichts. Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn. Jede Übereilung bringt nichts als Verlust. Puh, also weiß nicht, wie es euch geht, also ich finde, da muss man erstmal durchatmen. Das Herz des Königs ist wie ein Bach vom Herrn gelenkt. Kann das sein? Kann das sein? Sagt man ja manchmal so, ne? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Lenkt Gott die Herzen der Könige einfach so, wie er will? Wäre schön, oder? Ich glaube, das ist irgendwie nicht ganz so der Fall. Also, wir sehen es nicht. Ich meine, es gibt eine ganze Menge böse Könige im Laufe der Zeit, im Laufe unserer Geschichte. Auch heute noch haben wir eine ganze Reihe davon. Auch wenn wir die Geschichte Israels angucken, da gibt es ja das Buch der Könige und der wird dann immer aufgelistet, das war jetzt ein König, der das getan hat, was Gott gefällt und das war jetzt wieder ein König, der hat sich um Gott nicht gekümmert. Also es kann ja nicht so ganz sein, dass Gott so das Herz von jedem König einfach so lenkt. So, um was geht's? In einer anderen Übersetzung, Schlachterübersetzung, da kommt, ich lese das einfach mal, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Aha, das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Also es ist ein König, nicht einfach, dass Gott das Herz von Königen lenkt, wie er möchte. Das passt auch so gar nicht in das biblische Menschenbild. Das passt so gar nicht in das Bild von Liebe. Weil Liebe will immer das Gegenüber sehen, will die Freiwilligkeit meines Gegenübers. Und Gott will keine Marionetten. Gott hat keine Marionetten. Er hat kein Interesse daran, dass Leute einfach nur funktionieren, wie er das will. Da ist kein Gegenüber drin für ihn. Was ist es nun? Es geht um das Herz des Königs, der sich auf Gott eingelassen hat. Das Herz in der Hand des Herrn. Das Herz des Königs ist in der Hand des Herrn, weil der König sich entschieden hat dazu, dass sein Herz in der Hand des Herrn sein soll. Sich auf Gott einlassen. Jetzt kannst du vielleicht berechtigterweise fragen, ja und, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich bin kein König. Vielleicht doch, lass uns mal drüber nachdenken. Schauen wir das Ganze mal von einer biblischen Seite aus an. Da gibt es im Petrusbrief, das ist so ein kleiner Brief hinten, dann ganz am Ende von der Bibel im Neuen Testament, da schreibt der Petrus etwas über uns und sagt, wir sind sowas wie eine königliche Priesterschaft oder Könige und Priester nennt er die Gläubigen. Aha, das ist schon mal ein interessanter Gedanke. Also es könnte es doch was mit uns zu tun haben, Könige und Priester, die Kinder Gottes als Könige und Priester. Wenn wir das mal noch ein bisschen mehr verallgemeinern, was ist denn ein König? Ein Herrscher, okay. Ich würde mal sagen, ganz profan ausgedrückt, ein König ist eine Führungskraft. Ein König ist ein Leiter, ein Verantwortlicher, jemand, der Verantwortung hat für einen bestimmten Bereich. Und jetzt sind wir wieder bei uns. Ah, ich habe schon gehört, du hast gerade gesagt, ja, ich bin ja keine Führungskraft. Ich bin ja nur ein Angestellter. Ja, okay, kann sein. Aber da wäre ich nochmal bei diesem Thema, bist du Angestellter deines Lebens? Oder bist du die Führungskraft deines Lebens? Wenn du dich nicht leitest, wer tut's denn dann? Könige und Priester, natürlich sind alle damit gemeint. Natürlich sind wir damit gemeint. Natürlich betrifft es uns, unser Herz in der Hand des Herrn. Und das wiederum spricht von einer persönlichen Beziehung. Eine Beziehung, die darauf basiert, in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Ich möchte es einfach mal jetzt noch mal, muss jetzt leider das bisschen abkürzen, aber nehmen wir mal einfach diesen Gedanken aus dem Neuen Testament, Johannesbrief, Kapitel 1. Da heißt es, das ist die Liebe, nicht, dass wir Gott lieben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Und das kennzeichnet das Wesen Gottes, das Herz Gottes und das kennzeichnet die Art der Beziehung, die wir mit Gott haben können. Und in dieser Art der Beziehung, da kann Gott seinen Einfluss auf unser Herz geltend machen, unser Herz beeinflussen und verändern und formen und gegebenenfalls auch korrigieren. Jeder Weg des Menschen ist recht in seinen Augen, aber der Herr prüft die Herzen, heißt es dann weiter. Also das Herz, das sich auf Gott eingelassen hat, das kann Gott jetzt formen und prüfen. Und vielleicht denkt der ein oder andere an seine Führerscheinprüfung oder sein Examen, was vor dir liegt, oder vielleicht hast du noch andere ungute Erfahrungen mit Prüfungen. Ja, also als ich so endlich den größeren Batzen von Prüfungen in meinem Leben hinter mich gelassen hatte mit Schule und was weiß ich noch, Ausbildung, habe ich schon gedacht, oh Gott sei Dank, keine Prüfungen mehr. Aber ist das so, dass Gott so mit uns in die Prüfung geht und wie so eine Art Checkliste und abhakt, okay, das ist in Ordnung, Ausdrucksfehler, das ist auch schlecht, auch noch falsch, auch falsch. Also, dass du dann deine Liste hast, wo 5-mal falsch und vielleicht 2-mal richtig steht. Glaub aber nicht. Wie gesagt, der Schlüssel ist, sich einlassen auf Gott, auf diese Liebesbeziehung. Sich einlassen, nicht auf eine Kontrollbeziehung. Und das ist ein Unterschied. Wenn du da mal hineinspürst, wenn du denkst, die Beziehung mit Gott ist so eine Art Kontrollbeziehung. Gott als Kontrolleur deines Herzens. Fühlt sich, glaube ich, nicht so gut an, oder? Gibt es irgendjemand, der das cool findet? Gott als Kontrolleur? Hallo, seid ihr da? Nö, das ist nichts. Aber sich einlassen auf eine Liebesbeziehung. Jemand, der mich bedingungslos liebt. Das ist auch cool, darauf kann ich mich einlassen. Was gibt es denn da zu prüfen, wenn wir das mal so uns mal so ein paar Gedanken machen? Was gibt es zu prüfen? Ich glaube, wir alle spüren, das mit dem Einlassen ist gar nicht so einfach. Das hat manchmal ganz schöne Widerhaken. Und diese Widerhaken, dieser Teil, der uns manchmal wie so ein Sabotageprogramm vorkommt, so aus dem Hintergrund, ja? So irgendwo aus dem Busch taucht es plötzlich auf. Du hast dir was Gutes überlegt, ja? Hast dir Gedanken gemacht, ja, das und das möchte ich tun, das ist ein gutes Projekt, das gehe ich mal an, und kommt irgendwo aus dem Hinterhalt so dieses Sabotageprogramm und sagt, ich mach mal gerade das zunichte, was du dir vorgenommen hast. Ja, Anfang des Jahres hat ja mancher ja schon so seine guten Vorsätze schon wieder ad acta gelegt, ja, und dann merkt man, hast vielleicht in einem Streit oder in einer Situation Dinge gesagt, Dinge getan und denkst, boah, wo kam das jetzt her? Und hinterher denkst du, boah, das wollte ich eigentlich gar nicht. Kennst du das? Und was ist das? Das Ding hat einen Namen. Dieser Saboteur hat einen Namen. Der nennt sich Ego. Man könnte ihn vielleicht auch mal Egon nennen. Hört sich ein bisschen harmloser an, ne? Der Egon. Naja, gut, bleiben wir mal lieber bei Ego. Ego. Was ist denn das Ego? Das Ego will unbedingt mein Überleben sichern. Das Ego will schützen, was mein ist. Meins. Mein Schatz. Ja, genau. Das Ego sieht sich immer im Mangel. Und weil das Ego sich immer im Mangel sieht, das ist eigentlich das Hauptkennzeichen, ist es ständig damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass du mehr von allem bekommst. Mehr Essen, mehr Schokolade, mehr Gewinn hier und da und so weiter. Das Ego fragt immer, was bringt mir das? Was kann ich haben? Was kann ich kriegen? Das Ego ist das absolute Gegenteil von sich einzulassen. Das Ego und sich einlassen, das ist die Spannung, in der unser Leben sich immer wieder befindet. Und diese Spannung, dieses Ego, das, vielleicht fragst du dich, okay, wie kriege ich das raus? Wo merke ich, mein Ego ist in Aktion? Es gibt so ein paar emotionale Regungen und Reaktionen, an denen du dein Ego spüren kannst. Einmal diese Motivation, dieses Mangeldenken und dieses Denken, ich brauche mehr. Mir fehlt was. Und eine Reaktion ist zum Beispiel Aversion, Auflehnung. Wenn es um Veränderung geht, wenn es darum geht, sich einzulassen, wenn es darum geht, dass ich eingeladen werde, mich einzulassen, entsteht Aversion, Ablehnung. Ein anderes Gefühl, was ich schon genannt habe, so dieses Verlangen nach mehr, könnte man auch Gier nennen. Gier haben wir jetzt hier nicht, ja? Wir sind ja alles fromme Leute, Gier haben die anderen. Ne? So, aber so hin und wieder spürt man es vielleicht doch mal, dass diese Fratze so uns entgegenscheint. Unruhe, ich komme nicht zur Ruhe. Ständig ist mein Herz, meine Gedanken in Unruhe, die Emotionen kommen nicht zur Ruhe. Zweifel. Ja, du nimmst dir etwas vor und sofort kommt Sabotageprogramm Zweifel. Ja, denkst du wirklich, dass es gut ist, und überleg dir das nochmal? Und ja, nee, also so streng, so eng muss man das ja auch nicht sehen und so konsequent mit der Hingabe. Nee, also pass mal auf, du musst ja auf dich achten. Ja, also und so weiter. Trägheit. Oh, Trägheit ist so ein Thema. Ja, gute Ideen haben ist ja schon eine Sache, ne? Aber die dann auch umsetzen. Och, das Sofa ist doch so bequem. Also, ja, also, und bei dem Wetter, also da kann man ja dann wirklich nicht viel machen. Also ist klar, ne? Also da ist Extrem-Couching doch eher angesagt. Der Herr prüft das Herz. Und wenn du aufmerksam bist und wenn du wachsam durchs Leben gehst, wirst du es spüren. Wie reagierst du? Wie reagierst du, wenn du verletzt wirst oder scheinbar verletzt wirst? Wie schnell gehst du in den Rückzug? Wie schnell bist du im Zorn, in der Auflehnung? Das ist sein Ego. Und das Problem ist, dass wir es oft gar nicht merken. Das Ego hat seine Strategien, an denen wir uns so gewöhnt haben, dass sie uns gar nicht mehr als Strategien des Egos auffallen. Es dient ja letztendlich der Selbsterhaltung. Aber der Herr prüft das Herz. Und wenn du etwas verstehst von der Liebe Gottes und dass sie sich einlassen auf die Liebe Gottes, dann kannst du dich auch einlassen darauf, dass Gott dein Herz prüft. Und er hat so viele tolle Gelegenheiten. Zum Beispiel dein Ehepartner. Zum Beispiel dein Chef oder deine Chefin, die dich gerade nervt. Zum Beispiel Leute, die dir irgendwie quer kommen. Zum Beispiel Leute, die dich enttäuschen. Zum Beispiel Menschen, die dich nicht verstehen. Alles tolle Gelegenheiten, dein Ego kennenzulernen. Fantastische Gelegenheiten. Der Herr prüft die Herzen, nicht um sie zu strafen, sondern zu sagen, komm mein Kind, merkst du, was hier gerade abläuft? Siehst du deine Ego-Strukturen? Ich will dich verändern, will dich mit hineinnehmen in eine Veränderung. Lass dich drauf ein, sich einlassen. Und dann, ich muss echt ein bisschen Gas geben heute, ja. Und dann, gehen wir nochmal in den Text rein, dann heißt es, Recht und Gerechtigkeit üben ist dem Herrn lieber als Opfer. Ja, wie heißt es hier nochmal? Wenn wir tun, was richtig und gerecht ist, gefällt es dem Herrn besser als unsere Opfergaben. Im Satz vorher, will gerade das nochmal mit reinnehmen, da steht in einer anderen Übersetzung, der Herr prüft die Herzen oder der Herr prüft die Beweggründe des Herzens. Und wenn das Leben ist wie eine Schule. Das Leben ist die beste Schule überhaupt, wenn du dich drauf einlässt. Und gerade in solchen Momenten, die ich so eben aufgezählt habe, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir das möchten, da spürst du etwas von deinen Beweggründen, den Beweggründen deines Egos. Und wenn jetzt, was ist jetzt das Gute und Richtige, wenn es hier heißt, wenn wir tun, was richtig und gerecht ist, haben wir wieder so einen moralischen Kodex? Nein, haben wir nicht. Sondern das ist das Verhalten, was entstanden ist aufgrund der Korrektur, die Gott in dein Leben hineingibt. Die Veränderung, die stattgefunden hat, das ist damit gemeint. Und das ist etwas, woran Gott sich freut. Wenn es hier heißt, das ist etwas, was ihm besser gefällt als großartige Opfer. Und das ist auch so eine Ego-Strategie. Ja? Große Opfer zu bringen, aber bloß nicht sich zu verändern. Großartige Opfer bringen, aber bloß nicht sich einlassen. Großartige Opfer können dazu dienen, dass mein Ego wieder sein Hunger nach Anerkennung gestillt bekommt. So, deshalb heißt es, dass Gott Gefallen daran hat an Herzen, die sich verändern lassen und aufgrund dieser Begegnung mit ihm jetzt neue Entscheidungen treffen. Es ist eine Frucht der Beziehung, um die es dabei geht. Und es ist die Frucht der Beziehung, an der Gott dann jetzt Gefallen hat und sich freut. Jetzt kommt so ein krasser Satz hier, Neues Leben Übersetzung, ich springe da so ein bisschen in den Übersetzungen hin und her. Ein stolzer Blick und ein selbstgerechtes Herz, alles, was Gottlose tun, ist Sünde. Boah, krass. Was ist das jetzt? Die Sache ist die, was für ein Bild hast du eigentlich von dir selber? Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Jeder von uns hat so ein Bild von sich selber, so ein Ideal. Und unbewusst wirkt in allen unseren Entscheidungen, in dem, was wir tun, unsere Beweggründe, immer wieder dieses Idealbild, wie wir denken, dass wir sein sollten, was wir denken, was Menschen von uns erwarten, dass wir sein sollten. Und dieses Bild, dieses idealisierte Selbstbild, das führt dazu, dass wir uns wegziehen lassen vom Herzen Gottes. Weil wir ständig in dieser Spannung hängen. Dieses idealisierte Selbstbild ist wieder eigentlich, kann man sagen, Erscheinungsform des Egos. Das Dramatische allerdings ist jetzt hier, und das ist der Punkt, um den es hier jetzt geht, wenn wir gefangen sind in unserem Selbstbild, wenn wir Gefangene unseres Selbstbildes sind, sind wir Sklaven. Und unser Herz ist nicht wirklich in der Lage, in dieser Verbindung mit dem Herzen Gottes zu bleiben und die Impulse zu empfangen, die das mein Herz nähren, die Impulse zu empfangen, die mein Herz korrigieren, die Impulse zu empfangen, die aus meinem Herzen etwas hervorkommen lassen, wachsen lassen, sich entfalten lassen, was in das Bild Gottes passt. Und das ist ein echtes Problem. Ich möchte gerne zum letzten Vers kommen. Gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand, heißt es hier. Oder wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn. Jede Übereilung bringt nichts als Verlust, sagt die gute Nachricht. Also, gute Planung haben wir schon immer gewusst, gell? Gute Planung ist das A und O. Wer nicht plant, plant das Scheitern seines Projektes. Aber geht es hier nur um Planung? Was ist denn Planung? Planung ist ja, dass ich mir Gedanken mache, um was geht's. Man könnte auch sagen, Planung heißt eigentlich so dieser Prozess, dass ich mir Gedanken mache, um was geht's denn eigentlich? Was ist mir eigentlich hier wichtig an der Sache? Weißt du, du kannst Alltagsdinge nehmen. Darf ich mal zum Beispiel das Beispiel nehmen? Das ist zum Beispiel das Beispiel, ja, so gut. Also das Bistro. Ja, am Freitag kamen dann einige Leute, haben schon mal angefangen zu dekorieren für den Sonntag. So, jeder hat solche Aktivitäten im Leben. Ja, dein Job sagt dir, was du zu tun hast. Dein Ehemann sagt dir, was du zu tun solltest. Oder deine Ehefrau oder dein und so weiter. Ja. So, wir haben so eine ganze Reihe Dinge zu tun. Und viele von diesen Dingen, die können wir einfach abarbeiten. Erledigt. Hauptsache Haken hinter. Kann man so machen. Man kann es auch noch ein bisschen anders machen. Man kann sich wirklich noch mal überlegen, okay, was ist denn eigentlich meine tiefste Absicht, wenn ich das tue? Ist meine tiefste Absicht einfach nur, jemanden zufriedenzustellen? Ist meine tiefste Absicht einfach nur, was abzuarbeiten? Was ist meine tiefste Absicht? Meine tiefste Absicht, wenn meine tiefste Absicht genährt wird aus der Beziehung mit Gott. Und was ist ein Hauptnährstoff in der Beziehung mit Gott für mein Herz? Seine Liebe. So, wenn mein Herz in der tiefsten Tiefe von der Liebe Gottes genährt wird und ich dann anfange, über das nachzudenken, was an Aufgabe vor mir steht, kriege ich eine andere Perspektive. Was ist meine tiefste Absicht? Ich glaube, dass wenn ich mir wirklich immer wieder bewusst überlege, wenn ich etwas tue, wozu tue ich das? Ich glaube, dass das meinen Alltag revolutionieren kann. Wenn für mich die Sinnfrage klarer ist, wozu macht ihr das mit den Kindern? Ja, damit die Kinder den Kindern etwas mitgegeben wird. Was tun wir denn da? Wir bereichern das Leben von Menschen. Wir können jetzt zwar hingehen, man kann da zwar hingehen und sagen, oh, ich habe das einfach schön gemacht und es sieht schön aus. Und wenn dann Leute sagen, oh, das habt ihr aber toll gemacht, das ist ja auch schön, gell? Darf auch sein. Aber was ist deine tiefste Beweggrund? Warum stehen wir hier zum Beispiel, stehen hier Mitarbeiter vorne und machen Musik und machen richtig Arbeit? Das ist richtig Arbeit. Die müssen proben, das hat eine ganze Menge Vorbereitung, intensivst. So, was ist es? Für mich ist einfach dieser Gedanke wichtig geworden, dass ich mir genau überlege, was ich in der Woche zu tun habe, warum tue ich das? Was ist mein tieferer Beweggrund? Ist es nur der Beweggrund, irgendwas abzuarbeiten? Oder ist es der Gedanke, oh, ich kann hier etwas tun, was das Leben von Menschen verändert, was das Leben von Menschen bereichert? Die Sinnfrage klären. Und dann entsteht Wohlstand. Dann entsteht das, was Salomo hier schreibt. Bringt sicheren Gewinn. Wohlstand, sagt eine andere Übersetzung. Gewinn und Wohlstand ist etwas, was das Leben von Menschen, von anderen Menschen, von Menschen in meinem Umfeld bereichert. Und wenn du diese Perspektive dir aneignest, denk einfach mal über dein Leben nach, über deine Aufgaben. Klar kannst du sie einfach abarbeiten. Du kannst aber auch dir für dich selber eine eigene Sinnperspektive starten. Deine tiefste Intention, deine tiefste Absicht klären und sagen, nee, Wertschöpfung, ihr Lieben. Wertschöpfung ist eine Idee Gottes. Wertschöpfung ist nicht eine Erfindung unserer Wirtschaft, auch wenn es ein entscheidender Teil ist. Aber worüber klagen wir oft? Denen geht es doch nur um den Profit. Ja, klar, weil sie es nicht anders kennen. Aber als Christ weiß ich, es geht nicht um Profit, es geht um Werte, die wir schaffen. Werte, die wir gemeinsam schaffen. Wertschöpfung ist etwas, was das Leben von Menschen bereichert. Und wenn du über deine Woche heute nachdenkst, was vor dir liegt, betrachte das mal aus dieser Perspektive. Deine Aufgabe als Mitarbeiter hier in der Gemeinde, betrachte es mal aus dieser Perspektive. Wenn wir nachdenken über unsere Vision und Werte in diesen 6 Wochen im Besonderen und das Visionsopfer, was ist meine Sinnperspektive? Haben wir diese Perspektive, ja, wir wollen jetzt hier ein bisschen Geld sammeln, damit hier irgendwie ein Projekt gemacht wird? Oder haben wir die Perspektive, nein, es ist eine Wertschöpfung. Wir investieren, um Werte zu schaffen für Menschen. Und ich möchte dich heute Morgen einfach einladen, dich einzulassen. Dieses sich einlassen ist eigentlich ein ganz wichtiger Schlüssel. Könnt ruhig nach vorne kommen schon. Ich möchte dir gerne zum Abschluss eine Frage stellen. Und zwar, denk mal darüber nach in deinem Herzen, in deinem Leben. Wo in meinem Leben lasse ich mich nicht wirklich ein? Wo in der Begegnung mit Menschen, ob das die Familie ist, Kinder sind, Freunde sind, irgendwelche Aufgaben, Projekte, dein Alltag, deine sozialen Kontakte, deine Aktivitäten, deine Aufgaben, wo in deinem Leben, an welchen Stellen lässt du dich nicht wirklich ein? Das kann wehtun, wenn man das mal anschaut. Wo in meinem Leben folge ich nur meinen Ego-Interessen? Bin auf Abstand, bin Beobachter, gucke, was ich kriegen kann, ansonsten gehe ich wieder. Wo in meinem Leben lasse ich mich nicht wirklich ein? Und wenn wir über Gott nachdenken, und weißt du, es spielt keine Rolle, ob du viele Jahre Christ bist, du kannst auch aktiver Mitarbeiter sogar in der Gemeinde sein. Und trotzdem hast du dich in deinem Herzen, in der Tiefe nicht wirklich eingelassen. Vielleicht bist du in der Position, dass diese Art der Beziehung mit Gott dir völlig fremd ist. Lass dich auf Gott ein. Wie viele Argumente brauchst du noch? Wie viel Zeit denkst du, brauchst du noch? In diesem Text aus den Sprüchen heißt es, als Gegenteil von Gewinn oder Wertschöpfung, er steht mit leeren Händen da. Leere Hände sind ein leeres Herz, was unerfüllt ist. Bei all den Aktionen leer geblieben ist. Und wenn du das spürst, dann denk nochmal darüber nach, wie weit hast du dich wirklich eingelassen? Auf deine Partnerschaft, auf deine Freundschaft. Lass uns beten. Gott, du bist der Prüfer der Herzen. Und danke. Danke dafür, dass du nicht prüfst mit einer Checkliste, um uns dann vorzuhalten, wo wir daneben liegen. Sondern deine tiefste Absicht ist, das Leben in uns zur Entfaltung zu bringen. Es zu erlösen, es frei zu lösen, dass es gelöst und frei sich entfalten kann, wachsen kann. Bitte schenk uns dein Licht. Sende uns deine Wahrheit, die uns hilft, diese Strukturen unseres Egos in unserem Herzen zu sehen. Und zu erkennen, wo wir uns nicht einlassen. Wo wir auf der Besucherbank oder in der Kritikerrolle sind, wo wir in Distanz sind, wo wir in Auflehnung und Ablehnung hängen, festhängen. Ich danke dir dafür, dass denen, die dir vertrauen, alle Dinge zum Guten zusammenwirken und dass es keine Anklage und keine Verdammnis gibt für die, die auf dein Kreuz und deine Erlösung vertrauen. Und vertrauen darauf, dass sie dadurch versöhnt sind. Danke, Jesus. Ja. Und wenn du diese totale Distanz spürst in deinem Herzen, dann möchte ich dich einladen heute Morgen, triff diese Entscheidung. Lass diesen Augenblick nicht vorüberziehen, ohne diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, ich will mich neu einlassen. Oder du sagst, Gott, ich will mich überhaupt zum ersten Mal einlassen. Und du musst es nicht verstehen. Ich verstehe auch nicht alles. Ich verstehe das mit dem Kreuz nicht wirklich. Ich kann es aber glauben. Und ich vertraue darauf, dass durch das Kreuz mein Herz mit dem Herzen Gottes versöhnt ist. Und das kannst du jetzt empfangen für dich, dass du sagst, ich empfange die Versöhnung von meinem Herzen mit deinem Herzen durch das Kreuz. Und ich empfange deine Liebe und ich empfange dein Leben und lasse mich total darauf ein. Amen.